Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Die Menschen fahren die Welt gerade vor die Wand. Das hat mein heutiger Interviewgast vor einigen Wochen im Zeit-Interview gesagt. Er ist Forschungsdirektor beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin und leitet als Professor an der TU Berlin das Fachgebiet Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik. Er hat unzählige wissenschaftliche Studien veröffentlicht und ist unter anderem Mitautor des Buches Energiewende Made in Germany. Darüber hinaus ist er gefragter Interviewpartner beim Fernsehen, diversen Fachzeitschriften und vielen Radiosendern. Heute sprechen wir darüber, wie die Energiewende gelingen kann, und zwar mit Professor Dr. Christian von Hirschhausen. Herzlich willkommen, lieber Christian. Ich freue mich, dass du bei mir bist.
Ja, danke für die Einladung.
Du hast auf Deutschlandfunk Kultur vor einigen Wochen gesagt, oder Monaten ehrlicherweise schon, dass der Green Deal für dich mehr so ein schmutziger Deal ist, weil zum einen Kernkraft und zum anderen fossiles Gas grün angestrichen werden. Wenn du den Green Deal selbst hättest machen können, wie hätte er dann in deinen Augen besser ausgesehen?
Ja, das Oberthema, was uns ja verbindet, ist die Energiewende. Energiewende bedeutet die Abkehr vom fossilen System. Fissil muss ich erklären. Fissil bezieht sich auf Kernspaltung. Also das alte zentralistische fossile System wird abgeschafft. Stattdessen kommt ein System, was damals in den 70er Jahren als Soft Energy oder Soft Path bezeichnet wurde und auf Deutsch dann 1980 als Energiewende bezeichnet. Das bezieht sich auf damals den überwiegenden Teil, heute 100% erneuerbare, und zwar dezentral mit einem hohen Teil an Bürgerbeteiligung und lastnah, sodass man die Infrastruktur auch nicht übermäßig ausbaut. Wir haben vor 2 Jahren eine Studie parallel zur Veröffentlichung des Green Deals veröffentlicht, dass das auch europaweit möglich ist, also 100% spätestens 2040 erneuerbar und möglichst lastnah dezentral ohne große Importinfrastrukturen, ohne Wasserstoffpipelines etc. Und der europäische Green Deal geht in die falsche Richtung. Der europäische Green Deal bleibt beim fossilen System. Was die Atomkernkraft angeht, sind dort 2050 ein höherer Anteil am Energieverbrauch als heute, nämlich 15%, heute sind es 13. Was die fossilen angeht, bleibt ein Teil der Kohle erhalten und vor allem wird fossiles Erdgas, was das sogenannte Global Warming Potential angeht, also sozusagen die Klimamächtigkeit praktisch identisch ist mit Kohle, zu einem sogenannten Brückenenergieträger de facto langfristigen Versorgung für europäische Energie dargestellt, die nicht nachhaltig und, wie wir jetzt sehen, auch geopolitisch nicht zu rechtfertigen ist. Mhm.
Du hast die Kernenergie eben angesprochen, Christian. Selber hast du ja in Paris im Jahr 1995 promoviert und kennst damit Frankreich und auch die französischen Gedanken ein Stück weit näher. Sicherlich haben die Franzosen bei der Entstehung des Green Deals sicherlich die Kernenergie sehr, ich sag mal, positiv konnotiert. Was lässt die Franzosen bei der Kernenergie verharren? Du als, ich sag mal, Halbinsider.
Naja, in Frankreich wie auch im Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten ist Atomkernkraft gleichbedeutend mit einer geopolitischen Vormachtstellung, die auf 1945 zurückgeht. 5 permanente Mitglieder des UN-Sicherheitsrates neben der Sowjetunion, heute Russland und China, Atommächte in der Nachkriegszeit, Versuche, eine nationale Technologie durchzusetzen, graphitmoderierte Reaktoren, hat dann nicht geklappt, dann ist man auf die US-Importe, Leichtwasserreaktoren umgestiegen und hält bis heute daran fest, mit dem Ergebnis, dass der staatliche Konzern EDF pleite ist, mit 40 bis 50 Milliarden Euro verschuldet, de facto nur noch renationalisiert werden kann, dass die deutsch-französische und später dann reine französische Kenntnisse im Bereich der Kraftwerkstechnologie und des Kraftwerksbaus verschwunden sind. Man sieht das an den verspäteten Kraftwerksbauten, sowohl in Flamanville als auch in Finnland, Olkiluoto. Trotzdem der Versuch, diese Grandeur zu retten mit nicht vorhandenem Geld für nicht vorhandene Technologien. Das ist jedenfalls das, was in der Ankündigung von Präsident Macron drinsteckt, 8 neue Reaktoren zu bauen mit einer Technologie, wo man nicht weiß, ist es die alte, die geht auf die 80er Jahre zurück, oder ist es eine sogenannte neue, die gibt es noch nicht. Das heißt, leere Versprechungen, anstatt auf eine konsequente Energiewende zu setzen.
Ja. Du hast dich ja persönlich auch in den letzten Jahren immer mal wieder engagiert. Ich kann mich an ein Video für die Scientists for Futures erinnern, auch eine Präsentation habe ich von dir gesehen. Du könntest ja auch einfach ganz normal deine Vorlesung halten und dann um 16 Uhr Feierabend machen, denn das heißt, wir würden gar nicht miteinander reden. Was treibt dich ganz persönlich an, Christian?
Naja, ich mache Forschung, Lehre und Politik und Gesellschaftsberatung. Das ist mein Auftrag. Dafür werde ich bezahlt, zwar nicht besonders gut, aber auskömmlich und dauerhaft und unabhängig. Es wird manchmal vernachlässigt, ist, dass wir ja als Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer eine sehr große Unabhängigkeit haben und daher auch Dinge formulieren können, die ich als Industrievertreter, selbst wenn ich in einem modernen Stadtwerk bin oder wenn ich modern denke und bin Angestellte eines Netzbetreibers, nicht einfach so sagen kann. Ich kann im Rahmen des Grundgesetzes kann ich Dinge benennen und ich denke, es ist wichtig, dass wir in den Punkten, die für die Gesellschaft, für das Energiesystem, für die Energiewende wichtig sind, dass wir uns auch da äußern, sofern es forschungsbasiert ist und sofern es sozusagen im Rahmen dessen ist, was wir hier als Auftrag haben. Mhm.
Du hast es eben schon mal angedeutet, Christian, dass tatsächlich die Gesamtbilanz von Erdgas, wenn man das mit Kohle vergleicht, gar nicht so viel positiver ist. Ich muss zugeben, als ich die ersten Rechnungen für damals Stadtwerke Flensburg noch gemacht habe, war ich immer von 40% weniger direkten CO2-Emissionen ausgegangen. Aber du hast mal im ZDF-Interview gesagt, dass die gleich auf sind. Sind wirklich die Vorketten da entscheidend oder magst du mal erklären, warum die tatsächlich dann doch am Ende zu ähnlichen CO2-Emissionen führen?
Ja, es gibt drei Aspekte und ich rede hier mit der Werbe des Bekennenden, weil ich ja früher auch dachte, Erdgas sei sauber, weil ich Teil dieses Ideologie-Pakets war, was die Erdgaswirtschaft extrem effizient über Jahrzehnte sozusagen als Alternative zur schmutzigen Kohle propagiert hat und was bis heute in hohen Rängen unserer Bundesregierung auch noch verfängt. Das erste ist, dass die Emissionen in der Förderung, dem Transport und dann teilweise auch der Verbrennung, aber insbesondere bei der Förderung und dem Transport erheblich sind. Mhm. Das zweite ist, dass das sogenannte Global Warming Potential, also dass die Klimawirkmächtigkeit lange Zeit unterschätzt worden ist, und zwar obwohl zum Beispiel ein Professor Haworth bereits in den 90er Jahren darauf hingewiesen hat, dass die Treibkraft von CH4, also von Methan, um ein Vielfaches dessen liegt, was im IPCC-Bericht verwendet wird. Das ist ein Wert von ungefähr 25. Und der dritte Effekt ist, dass die Wirksamkeit in den nächsten 20 Jahren, 10, 20 Jahren wesentlich höher ist als die auf 100 Jahre, auf die normalerweise kalibriert wird. Wenn wir aber die Energiewende und die Klimaneutralität auf die nächsten 20 Jahre auslegen, dann muss man diesen Wert nehmen. Der liegt bei 87. Das heißt, wir rechnen de facto mit einem Wert, der mindestens 3-mal kleiner ist als der tatsächliche Wert. Und das führt auch dazu, und jetzt komme ich zu einem sehr sensiblen Punkt, dass das 1,5-Grad-Ziel, so wie es zurzeit sinnvollerweise verfolgt wird, in Bezug auf das Pariser Klimaschutzabkommen als Ziel sehr stark gefährdet ist, weil wir eventuell schon ganz nahe oder vielleicht sogar schon jenseits des verfügbaren Budgets angekommen sind.
Okay, ja, habe ich verstanden. Tatsächlich sind es also die Emissionen, die beim Transport und bei der Förderung entstehen. Da haben wir wenig Einfluss drauf. Also wir sind ja, also was heißt wir Menschen natürlich schon, aber im Prinzip in Deutschland haben wir da wenig Einfluss drauf, weil wir das ja doch überwiegend importieren und wir dann natürlich vielleicht auch nicht die Standards anlegen können, die wir vielleicht in Deutschland verwenden würden.
Also es ist einfach technisch nicht machbar. So eine
Okay.
Pipeline hat Verluste. Ein Flüssiggastanker, die uns jetzt angeblich die Versorgungssicherheit retten sollten, hat sogenannte Boil-off-Verluste, wo das Erdgas sozusagen durch die festen Wände diffundiert und da kann man nichts machen. Es macht einfach keinen Sinn, Erdgas zu verstromen. Es macht keinen Sinn, Erdgas für Wärme zu nutzen. Und deshalb müssen wir unabhängig von dem russisch-ukrainischen Drama mussten wir raus. Das ist auch bekannt. Erdgasausstieg ist wichtig, genauso wichtig wie Kohleausstieg und hat sich jetzt durch die dramatischen Ereignisse seit dem 24. Februar noch verstärkt. Deshalb gibt es da auch im Sinne der Energiewende gar nichts zu diskutieren. Man kann natürlich jetzt über Alternativen diskutieren. Ja, Wärmeversorgung, Dezentralität, die Frage von Biogasen, die Frage von Wärmepumpen etc. Aber dass wir aus dem Erdgas raus müssen, ist ganz klar. Ich sag aber auch nochmal, wenn du jetzt unsere Veröffentlichung aus den frühen 2000er Jahren siehst, dann waren wir auch sogenannte Erdgasküsser, weil wir dachten, dass das besser wäre. Und von daher muss man auch so eine gewisse Demut an Tag legen und dann auch stark unterscheiden, wie sind Diskurse geprägt? Sind sie sozusagen Lobby, Industrie, Stakeholder geprägt oder sind sie einfach durch Unwissen und fehlende Sachlichkeit geprägt? Und deshalb ist es wichtig, unabhängige Wissenschaft zu haben, multiple Wissenschaft, dass sich Wissenschaft auch streitet. Das geht nicht anders. Also wenn es heißt follow the science, dann heißt es nicht follow Hirschhausen oder Neuhoff oder Kempfert, sondern es follow the discourse, dem Diskurs folgen. Und da muss sich jeder und jede dann auch eine eigene Meinung bilden.
Ja, das stimmt, das ist richtig. Du hast an anderer Stelle bei der Atomenergie auch erwähnt, dass die Sicherheitsstandards, die wir heute haben, überwiegend immer noch tatsächlich von knapp nach dem Zweiten Weltkrieg stammen, das heißt aus den 50er Jahren. Was sind da die besonderen Gefahren? Also immer unabhängig davon, dass die Kernenergie, ansonsten haben wir eben doch schon darüber gesprochen, geopolitisch eine gewisse Gefährdung mit sich bringt.
Naja, die Sicherheitsstandards haben sich natürlich verändert, aber sie haben nicht dazu geführt, dass wir heutzutage Atomkernkraftwerke bauen können, die als sicher gelten können und in die du, ich oder andere privates Geld stecken würden, in der Hoffnung, durch den Verkauf von Strom und etwas Wärme daraus einen Nutzen zu ziehen. Atomkernkraft war von Anfang an, und das ist jetzt Anfang der 50er Jahre, ein militärisches Projekt, 40er Jahre, 50er Jahre. Man hat nach dem Krieg versucht, alternative Nutzungen zu identifizieren. In der Medizin wird ein bisschen was gemacht, das ist wahrscheinlich auch sinnvoll. In der Energiewirtschaft ist es vom ersten Tag an gescheitert. Das erste kommerzielle Atomkernkraftwerk in Shippingport, Pennsylvania aus den 50er Jahren war hoffnungslos der Kohle unterlegen. Heute sind die Atomkernkraftwerke hoffnungslos den Erneuerbaren unterlegen. Das heißt, es hat kein einziges Atomkernkraftwerk hat jemals irgendeinen energiewirtschaftlichen Nutzen gebracht, sondern Kosten. Wir leben jetzt in einer Zeit, wo wir mit diesen großen Kosten leben müssen, dem Rückbau. Und dann der noch schwierigeren Frage der Endlagerung von erheblichen Mengen von Atommüll weltweit über 200.000 Tonnen. Und das wird uns noch über viele Generationen beschäftigen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir darüber sprechen und nicht, welches Kernkraftwerk jetzt noch ein paar Monate verlängert werden sollte.
Ja, das ist, glaube ich, die richtige Richtung, Christian. Wenn wir den Blick nach vorne werfen und gedanklich Du hast eben schon gesagt, es gibt ja viele Studien, die sagen, dass wir in den nächsten 15, vielleicht 20 Jahren ein 100% erneuerbares Energiesystem aufbauen können und dass das möglich ist. Was lässt uns, und vor allem günstiger als mit fossilen oder fissilen Energieträgern, das ist ja heute schon der Fall, was lässt uns immer noch im Status quo verharren und dann nicht konsequent hingehen?
Ja, es sind zum einen natürlich Beharrungskräfte aus dem alten System selber, die sind auch aus einer Systemtransformationsperspektive normal, weil das alte System ja relativ komfortabel war. Man hatte dort de facto ein ruhiges Leben, noch dazu vor 1998 mit Gebietsmonopolen, mit etablierten Versorgungsstrukturen. Aber selbst bis vor wenigen Jahren war das ein einträgliches Leben, was in Frage gestellt wird. Wir haben darüber hinaus natürlich auch Ressourcenthemen wie Sicherheitsthemen, so dass wir nachweisen müssen, und das ist inzwischen nachgewiesen, dass ein 100% erneuerbaren System zuverlässig auch in -1 oder in -2, also im Schadensfalle dann auch zuverlässig arbeiten kann. Das ist bewiesen, ist es für ein großes Industrieland noch nicht nachgewiesen. Deshalb haben wir hier eine große Chance, auch im Sinne von Technologieexporten einer der Vorreiter zu werden. Und dann sind natürlich auch, ich sag mal, Special Events kommen vor und spielen eine Rolle. Sicherlich war der 11. März 2011 einer von diesen Events, wo die Regierung versucht hatte, die Energiewende zu kippen und auf den atomaren Pfad zurückzugehen, beziehungsweise durch Laufzeitverlängerung dann auch Zeit zu schinden für die Neuentwicklung von Reaktoren. Das ist dann tragischerweise durch Fukushima ans Tageslicht gekommen und konnte abgewendet werden. Wir haben den 24. Februar als eine solche Zeitenwende, wo jetzt viele Kräfte versuchen, die Dramatik der Situation auszunutzen, um auf den alten Pfad wiederzugehen. Wir brauchen ja doch Kohle, wir brauchen doch Erdgas als sogenannte Brückentechnologie. Ich würde sagen, das sind Krückentechnologien, weil sie uns in die falsche Richtung bewegen. Aber der Diskurs ist extrem mächtig. Und deshalb ist es gut, dass es viele dezentrale und auch zentrale Aktivitäten gibt, dass die Energiewende im Grunde genommen technisch nachgewiesen ist. Sie ist ökonomisch sinnvoll und sie ist natürlich gesellschaftlich auch wesentlich fairer und gerechter als das vormalige System.
Ja, das stimmt. Ich habe eine Studie aus dem Jahr 21 von dir gelesen, wo tatsächlich auch mal ein Blick auf den Nahen Osten gelegt worden ist und es da bei Erreichung des Pariser Klimaschutzabkommens tatsächlich auch wirtschaftlich negative Auswirkungen geben könnte. Ich formuliere das bewusst vorsichtig. Glaubst du, dass nicht nur praktisch aus dem deutschen System heraus, sondern vielleicht auch aus dem Ausland heraus womöglich dieser Transformationsfall auch in Deutschland und in Europa deswegen verlangsamt wird, um da wirtschaftliche Interessen auch an dieser Stelle aufrechtzuerhalten?
Naja, das ist natürlich Teil des dieser konservativen systemerhaltenden Tendenzen. Die sind ja nicht nur hier in Deutschland am Werk, sondern sind auch in allen Regionen tätig, in denen das fossile System existiert hat. Natürlich auch im Nahen und Mittleren Osten. Klassischen Rent States, also Rentenstaaten, die von der Ausstattung her natürlich hervorragende Bedingungen hätten, relativ schnell auf 100% Erneuerbare umzusteigen, aber in denen es natürlich durch traditionelle Öl- und Erdgasförderung und entsprechende Renten, entsprechende Fiskalsysteme auch Abhängigkeit geschaffen wurden, so dass die Transformation hier eher verhalten vor sich geht. Dasselbe gilt übrigens auch für Australien, was so eine Art Saudi-Arabien der Kohle ist. Australien ist ein modernes Land mit moderner Technologie, aber steht Saudi-Arabien nichts nach, indem es versucht, Klimaschutz zu boykottieren, indem es versucht, Kohle Gruben heute noch aufzuschließen, indem es versucht, Kohleexporte zu maximieren. Und das ist ganz gruselig.
Ja, das habe ich auch schon zu meiner Zeit, als ich promoviert habe, mitbekommen. Das Thema CCS war eins meiner Themen und da war Australien ganz weit vorne. Carbon Capture und Storage, die waren wirklich wie die Weltmeister da dabei, neben den USA, wo es natürlich klar ist, dass sie da Interesse daran haben, aber da hatten sich die Australier wirklich extrem nach vorne gebracht bei dem Thema. In meiner Zeit bei den Stadtwerken Flensburg habe ich immer dann, wenn ich so neue Projekte eingeführt habe, entweder einen neuen Elektrokarussell gebaut habe oder die erste Biogasanlage in ein Fernwärmenetz einspeisen lassen, immer das Gefühl gehabt, dass ich unheimlich viel Überzeugungsarbeit bei den Menschen machen muss. Und deswegen habe ich auch diese These aufgestellt, dass die Energiewende auch eine Menschenwende ist. Was sagst du dazu? Du hast eben eher gesagt, dass es systemisch eher ist. Sind es auch die einzelnen Menschen, die manchmal da hängen? Oder?
Na gut, das System besteht ja vor allem aus Menschen. Und dann ist es so ein bisschen Technologie, es gibt Kultur, es gibt alles Mögliche, was da noch eine Rolle spielt. Und menschliches Verhalten ist natürlich auch Teil des alten Systems gewesen. Und wir sehen im Verbrauchsverhalten, wir sehen aber auch in der Einschätzung, auch in der Manipulierbarkeit, dass das eine wichtige Rolle spielt. Deshalb ist die These, dass die Energiewende eine Menschenwende ist, gut und interessant. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf Energieverbrauch, aber auch andere Verbräuche und natürlich auch die Ebene der Satisfaktion oder Neudeutsch spricht man von Suffizienz, dass wir ein System entwickeln müssen, in dem wir mit weniger mehr glücklich werden. Mhm. Das klingt so ein bisschen nach Verzicht, das ist aber relativ einfach zu verstehen und anders geht es ja auch gar nicht. Und von daher ist das ein wichtiger Teil dieser Menschenwende, einfach sozusagen die angestammte Vergrößerung von Verbräuchen, von Häusern, von Fahrzeugen etc. in Frage zu stellen.
Ja. Ich glaube, also was mir immer hilft, und da stimmen auch viele Menschen zu, ist dieses Beispiel, dass wir alle ja direkt nach, was weiß ich, der Schule oder wann auch immer wir ausgezogen sind, gefühlt mit 300 Euro im Monat oder wenn es noch D-Mark war, 500 Mark oder was, gelebt haben und zumindest in meiner Erinnerung da alles super war. Also ich kann mich an nichts erinnern, wo ich da Mangel gelitten habe und dann irgendwann wurde es mehr Geld und da hat dieses Parkinson'sche Gesetz zugeschlagen, dass wenn mehr da ist, wird auch mehr ausgegeben und das Glück ist nicht unbedingt gestiegen, zumindest bei mir nicht linear mit dem Einkommen, was reinkommt.
Wobei das, wenn du dich auf, das ist das Daltonsche Gesetz, dass ein Gas immer die vollständig zur Verfügung stehenden Raum einnimmt, also wenn du in ein größeres Büro ziehst, dann wird es nicht besser, sondern nach 4 Wochen ist wieder der alte Zustand des Vollgemüllseins erreicht. Und das ist sicherlich mit Einkommen auch so. Man muss da natürlich vorsichtig sein. Es gibt ja diesen Spruch, von Geld allein wird man nicht glücklich, aber ohne Geld auch nicht. Aber es ist ganz klar, dass das Verbrauchsverhalten als kollektives Gut eine wichtige Rolle spielt bei der Energiewende. Das war übrigens in den 60er Jahren schon so, der Schumacher, der dieses bahnbrechende Werk geschrieben hat, Small is Beautiful, hat das auch schon festgestellt. Und Emery Lovins, der Vater der Energiewende war, obwohl er Amerikaner war, auch. Also das ist nichts Neues, aber es muss jetzt wieder ans Tageslicht gebracht werden und gelebt werden.
Ja, das stimmt. In eurem Buch Energiewende Made in Germany geht es in einem Kapitel auch ums Thema Sektorkopplung, wie praktisch der Strom in den Transportbereich reinkommt, wie es zum Heizen, wie zum Kühlen übernommen werden kann. Was sind da in deinen Augen in den nächsten Jahren die wichtigen Schritte, um auch bei dem Thema voranzukommen? Weil ich habe das Gefühl, im Strombereich sind wir schon ein Stück weit in die richtige Richtung unterwegs, im Wärmebereich, da sind wir noch ganz weit weg von dem, wo wir hinwollen.
Naja, die Sektorenkopplung, es muss zu Plural sein, weil es sind ja mindestens 2 Sektoren, die da verbunden werden.
Stimmt.
Ist im Verkehrsbereich und im Wärmebereich ein zentrales Element des Weges in Richtung Klimaneutralität. Verkehrsbereich sind Grundlagen gemacht worden. Ich komme gleich zur Wärme, aber nochmal bei Verkehr was zu sagen. Es hieß bis vor 5, 6 Jahren hieß es, man kann zwar E-Autos herstellen, aber keine E-LKWs, Lastkraftwagen. Heute ist klar, ich kann natürlich auch Lastkraftwagen mit Batterien betreiben. Ich kann es auch mit synthetischen Biofuels betreiben. Okay. Also da ist auch eine irrsinnige technologische Entwicklung unterwegs. Und deshalb sollten wir vorsichtig sein mit dem, was wir heute sagen, weil wir wissen, in 2030 kann ganz vieles ganz anders sein.
Ja.
Wärmewende ist hängt zusammen mit der geerbten und sehr schweren Infrastruktur, insbesondere natürlich in Mehrfamilienwohnungen. Und dort, selbst dort gibt es Möglichkeiten, vom fossilen Energieträgern wegzukommen, durch dezentrale Lösungen, durch zentrale, nicht fossile Lösungen. Es gibt erhebliche Probleme, aber es gibt keinen Grund, zum Beispiel über eine Modernisierungsrate von 3% der Haushalte pro Jahr, über Förderung natürlich auch von erneuerbaren Wärmepumpen und über das Verbot von Fossilen im Heizungsbereich, so wie zum Beispiel die Niederlande das ja schon gemacht haben, dort relativ rasch zu Ergebnissen zu kommen.
Das stimmt. Wenn wir den Blick jetzt mal nach vorne werfen, also Stand heute ist es so, dass gerade mal 0,25 der PV-Anlagen in Deutschland den drei großen IVUs gehören. Alle anderen sind praktisch in anderer Hand. Was glaubst du, was wird die Rolle der großen IVUs und vielleicht auch der großen Stadtwerke in Zukunft sein? Werden sie sich auf das Thema Netze beschränken oder wird das Thema Erzeugung und Vertrieb tatsächlich noch da sein? Weil ich habe mittlerweile das Gefühl, dass das Thema Unbundling tatsächlich auch womöglich 20 oder 25 Jahre, nachdem es eingeführt worden ist, dazu führt, dass ganz andere Player in den Markt einbringen werden.
Naja, es gibt den schon zu Zeiten der Energiewende sozusagen aufgeworfenen Konflikt zwischen großen Versorgern, die früher ja auch große Infrastrukturversorger waren, und dann dezentralen Ansätzen. Dieser Konflikt hat sich durch das Stromeinspeisegesetz 1990 und dann das EEG 2000 und dann natürlich auch durch die irrsinnige technologische Entwicklung hat sich in Richtung stärkerer Dezentralität entwickelt. Von daher ist es, glaube ich, gut, dass die Großen dort nur einen geringen Anteil haben. Hätten sie einen höheren Anteil behalten und hätte es die sogenannte Liberalisierung in den 90er Jahren nicht gegeben, dann würden wir heute noch mit 3, 4, maximal 9% Erneuerbaren leben und man würde uns sagen, mehr geht technisch nicht, weil das ja sozusagen das traditionelle Modell in Frage stellt. Meine Vermutung ist, dass je mehr Diversität und je mehr Wettbewerb auf der Erzeugungsseite herrscht, desto besser das ist fürs System, weil wir haben in Deutschland sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit oligopolistischen Strukturen. Was die Netze angeht, habe ich eine Hypothese, die relativ einfach ist, dass zentral koordinierte und öffentlich gemanagte Netze in der Regel effizienter sind als sogenannte TSOs, also Transmission System Operators, weil der Betrieb von Netzen ja zu trennen ist von der Investition und der Planung. Das heißt, ich kann ein Netz privat betreiben lassen. Sagen wir mal, das kann auch bis gewissen Anreizen unterliegen. Aber die Planung des Systems muss zentralisiert und durch einen demokratischen Prozess unterlegt, entsprechend den Zielen der Kommune, der Stadt oder eben auch der Bundesrepublik Deutschland erfolgen. Da haben wir zurzeit sehr mühsame Verfahren, die nennen sich Netzentwicklungspläne. Die ziehen sich über große Etappen und sind der Entwicklung immer hinterher. Sind der tatsächlichen Entwicklung hinterher. Wir sehen es heute, wir kriegen jetzt einen neuen Netzentwicklungsplan. Der ist im Entferntesten nicht kompatibel mit den Zielen, die wir uns inzwischen gesetzt haben. Und deshalb gibt es dort Bestrebungen und das ist auch sinnvoll, zu einer Energiesystemplanung zu kommen, sodass die sinnvollen energiewirtschaftlichen und anderen Ziele der Energiewende dann auch durch die entsprechenden Akteure umgesetzt werden kann.
Mhm. Ja, verstehe ich. Die Zeit ist nahezu zu Ende. Eine letzte Frage noch, Christian. Wenn du noch einmal in meine Rolle schlüpfen würdest, welche Frage hättest du dir gern selbst noch gestellt? Was möchtest du gerne noch loswerden?
Ich glaube, die europäische Komponente, mit der hatten wir ja das Gespräch eröffnet, ist wichtig, weil einerseits ist die Kritik aus deutscher Perspektive an der Hartnäckigkeit des fossilen Systems in vielen europäischen Ländern berechtigt. Andererseits müssen wir aber sehen, dass Energiewende in Deutschland, gerade dezentrale, lastnahe Energiewende, die Integration in ein europäisches Stromnetz, Gasnetz voraussetzt. Ja, wir haben in verschiedenen Studien gezeigt, und das ist ja auch ganz intuitiv, dass die Flexibilität, die mir die Anbindung nach Süden, nach Osten, nach Westen, nach Norden ermöglicht, Sicherheit schafft. Sie schafft auch geringere Kosten und sie schafft auch gegenseitige Abhängigkeiten, weil andere Länder dann zu anderen Zeiten natürlich auch von dem System profitieren. Deshalb ist das Wichtigste auch für die deutsche Energiewende eine gesunde Einbettung in eine europäische Energiewende. Mhm. Und das dürfen wir vor lauter Russland und vor lauter Problemen, die wir auch hier haben, nicht vernachlässigen.
Okay, das finde ich tatsächlich spannend. Also verstehen tue ich es, dass im Prinzip durch einen Grenzaustausch die Kosten gesenkt werden. Aus dem Kapitel Is Big Really Beautiful, aus eurem Buch habe ich mitgenommen, dass praktisch diese Sahara-Stromprojekte oder weiß nicht, Geothermie-Strom aus Reykjavik oder so, dass das tatsächlich nicht unbedingt zielführend ist, sondern dass eher so kleine lokale Kreisläufe, die wirklich den Bedarf lokal decken, besser sind. Und da hätte ich gedacht, dass dann die Abhängigkeit von anderen eigentlich nur noch sehr marginal sein dürfte.
Nee, man muss unterscheiden zwischen Systemelementen und Flexibilitätselementen. Systemelemente müssen länderspezifisch, regionsspezifisch, Flensburg, wir sind hier in Charlottenburg, Pirna gedacht werden, weil das die Ebene ist, die relevant ist. Prosumage, Erzeugung, Verbrauch, Speicherung, Bürger und lastnah. Mhm. Die Idee, große Mengen von Solarenergie zum Beispiel aus der Sahara zu importieren, die meine alte Tante Ruth Sass, die so um die vorletzte Jahrhundertwende geboren wurde, immer hatte, die ich auch eine Zeit lang extrem plausibel fand, ist nicht plausibel, weil genau dieses Prinzip der dezentralen, bürgernahen Energiewende dort unterlaufen wird und es ist auch aus technisch-institutionellen Gründen nicht sinnvoll. Und es hat sich ja auch gezeigt, dass es auf die Art und Weise nicht funktioniert. Das ist die Systemstruktur. Dass ich innerhalb dieser Systemstruktur sogenannte Flexibilitätsoptionen nutzen muss und dass in dem Zusammenhang die grenzüberschreitende Koordinierung ein wichtiger Mechanismus ist, das ist unabhängig davon. Und deshalb ist ein Argument für eine europäische Integration kein Argument für eine zentralistische Energiewende, sondern es muss sich ergänzen. Und das klappt zurzeit auch ganz gut. Es gibt Bruchstellen, potenzielle. Die Schweiz ist eine solche, Polen, Tschechische Republik, Slowakei versuchen sich teilweise abzukapseln. Es gibt innerhalb Deutschlands gibt es schon Bemühungen, zum Beispiel in Süddeutschland oder in Bayern, sich günstige Strompreise zu reservieren. Und deshalb muss hier gelten, dass ein übergreifendes System im Sinne einer dezentralen Energiewende trotzdem sinnvoll ist.
Mhm. Ja, das verstehe ich. Bei mir kommt da also auch auf die Gefahren, dass wir jetzt überziehen. Was hältst du denn von einem nord- und einem süddeutschen Strompreis? Das ist tatsächlich auch ein Thema, was immer wieder hochgeistert in den letzten Jahren. Oder ist das
Ja,
davon irrelevant, die Preiszone?
Das ist so ein Thema, das ist mir das erste Mal, glaube ich, im Jahr 2004, als wir angefangen haben, in Dresden eine Elektrizitätswirtschaft aufzumachen. Es ist auch nicht vollkommen absurd, weil natürlich die Briefmarke in Deutschland auch andere Kosten hat als auf Mallorca oder in Alaska. Aber das ist eine total überzogene Diskussion. Da geht es um wenige Cent pro Kilowattstunde. Dass es Anreize geben muss für den effizienten Betrieb, das ist sinnvoll. Aber dass man denkt, ein Stahlwerk würde jetzt aus dem Ruhrgebiet nach Bayern ziehen, weil er einen Cent weniger Strom bezahlt, das ist nicht der Fall. Und deshalb muss man hier die Kirche im Dorf lassen, gucken, dass der Betrieb effizient betrieben wird, aber dass die Anreize, also der Invest, der hängt nicht von diesem Cent oder den anderthalb Cent. Das ist nicht so.
Ja, das glaube ich auch. Christian, ich sage vielen Dank für das spannende Interview. Ich habe mir einige Sachen aufgeschrieben. Ich bin mir sicher, dass für die Hörer auch einiges dabei war. Und ja, ich sage bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch. Alles Gute für deine Reihe. Und ich bin gespannt aufs nächste Buch.
Danke. Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.